Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Humanistischen Magazin auf Bayern 2. In unserer letzten Ausgabe haben wir Sie neugierig auf das Symposium Turm der Sinne gemacht. Gehirne unter Spannung, hieß es da Mitte Oktober in Fürth. Und nun lösen wir gewissermaßen auf. Mit jeder Menge Eindrücke von dort im zweiten Teil der Sendung. Jetzt gleich im Anschluss hören Sie ein Interview zu einer Studie, die sich mit Einstellungen konfessionsfreier Menschen befasst. Obwohl ein Drittel der Menschen in Deutschland ohne Kirche und Glauben lebt, gab es dazu bisher kaum Forschung. Doch diese Menschen haben durchaus eine sehr hohe Wertorientierung. Zu diesem Ergebnis kommt die erste Auswertung des Projekts. Wir sprechen dazu mit der Studienleiterin, der Psychologin und Sinnforscherin Tatjana Schnell von der Universität Innsbruck. Hallo Frau Schnell, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, gerne, guten Tag.
Ohne Gott wird unsere Gesellschaft erbarmungslos. Ohne Gott verliert sie bestimmte Maßstäbe. Mit diesen Äußerungen hat der katholische Bischof des Bistums Görlitz, Wolfgang Ippold, im Sommer für Kritik und Aufsehen gesorgt. Ist das denn so? Müssen wir uns Sorgen um unsere Gesellschaft machen, da die religiöse Bindung der Menschen abnimmt?
Aufgrund unserer Daten können wir das nicht sagen. Allerdings sind diese Daten nicht repräsentativ für unsere gesamte Gesellschaft. Aber wir haben Menschen befragt, die sich als konfessionslos oder konfessionsfrei verstehen, die also keiner Religion angehören und dennoch sich als sehr wertorientiert erwiesen haben. Das heißt also, es ist sehr wohl möglich, konfessionsfrei zu sein und trotzdem stark und überzeugt auch Werte zu vertreten.
Ihre im internationalen Vergleich bislang einzigartige Studie widmet sich der Frage, welche Vorstellungen, Identitäten und Lebensorientierungen den kirchenfernen Teil unserer Gesellschaft prägen. Im Sommer wurden nun die ersten Ergebnisse unter anderem für den deutschsprachigen Raum vorgestellt. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse bisher und gab es dabei auch Überraschungen?
Was uns besonders spannend vorkam, war zuerst einmal, dass die Tatsache, sich als Humanistin oder Atheistin zu verstehen, tatsächlich als identitätsstiftend erlebt wird. Das heißt also, es ist nicht einfach nur nichts, nicht religiös zu sein, wenn man konfessionsfrei ist, sondern die Menschen, die wir befragt haben, haben sich dezidiert einer bestimmten Orientierung zugeordnet. Das heißt, sie haben gesagt, ich bin stolz darauf, dass ich dazugehöre. Ich erlebe Solidarität mit anderen Menschen, die sich mit dieser Position identifizieren. Das war ein Punkt. Ein anderer war der, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass tatsächlich die Wertorientierung, wie sie berichtet wurde, überdurchschnittlich hoch war. Das haben wir erfasst durch solche Aussagen wie zu Toleranz, sozialer Gerechtigkeit, achtsamem Umgang mit anderen Menschen. Also hier haben wir insgesamt sehr hohe Werte gefunden, ein klein wenig höher bei Menschen, die sich als Humanisten bezeichnen, als bei anderen.
In der Studie konnten sich die Teilnehmenden selbst als agnostisch, atheistisch, freidenkend, humanistisch oder als andere bezeichnen. Welche Haltungen wies denn die humanistische Fraktion auf?
Also wie gesagt, die Wertorientierung, die war bei den Humanisten etwas höher ausgeprägt als bei den anderen. Allerdings waren alle überdurchschnittlich hoch. Das war auch bei der Sinnerfüllung der Fall. Das war interessant, denn wir hatten schon vor einigen Jahren eine Untersuchung durchgeführt unter überzeugten, selbsterklärten Atheistinnen und Atheisten. Und da haben wir gesehen, dass im Durchschnitt die Sinnerfüllung niedriger war als in der Allgemeinbevölkerung. Aber die Personen, die jetzt an unserer Studie hier teilgenommen haben, die haben von einer hohen Sinnerfüllung berichtet und auch hier wiederum waren die Humanisten diejenigen, die noch mal etwas höher als andere Werte hatten.
Was macht die Identität von Humanistinnen und Humanisten aus? Was ist da die Basis?
Wenn wir hinschauen, was die organisierten Humanisten unterscheidet von anderen Organisationen, dann sehen wir, dass hier klare Strukturen aufgebaut werden, die Ähnliches ermöglichen, erlauben, wie das, was andere Menschen eventuell in der Religion, in der Kirche finden. Also es gibt eine Anlaufstelle für verschiedene Lebensübergänge, für Rituale, also die Jugendweihe oder für die Hochzeit.
Mhm. Es gab in der Studie auch Fragen zu Vergnügen und Spaß. Wie wurden die denn bewertet oder wer hat am meisten Spaß?
Ja, also auch hier fanden wir in der gesamten Stichprobe überdurchschnittliche Werte. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie nur die Asketen erwischt haben, sondern das sind Menschen, denen Vergnügen und Spaß wichtig ist. Allerdings sind hier nicht die selbst erklärten Humanisten diejenigen mit dem höchsten Wert, sondern diejenigen, die sich als Atheisten bezeichnen.
Wir sprechen ja über die ersten Ergebnisse hier. Die Studie erforscht gleichzeitig auch Neuland, denn bisher gab es nur sehr wenig Forschung darüber, von welchen lebensweltlichen Identitäten und Werteorientierungen die Konfessionsfreien sich geleitet sehen. Warum ist das denn so?
Die Frage danach, was denn dann ist, wenn keine Religion ist, die kam bisher eigentlich niemanden in den Sinn. Einerseits haben wir heute ja einen deutlichen Bedeutungsverlust der Kirche, wenn es darum geht, Orientierung zu finden im eigenen Leben, Sinn zu finden. Andererseits aber viel anderes, was wir finden, was auch säkularen Menschen zusteht. Und das Zweite ist, dass säkulare Menschen sich immer stärker bemerkbar machen. Und durch dieses Selbstbewusstsein ist es nun endlich auch auf die Agenda der Wissenschaft gekommen.
Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen wollten, was würde mit uns und unserer Gesellschaft passieren, wenn alle konfessionsfrei wären?
Ich glaube gar nicht, dass sich so viel ändern würde, denn es gibt gar nicht so viele Unterschiede zwischen konfessionsgebundenen und konfessionsfreien Menschen. Genauso sind die Konfessionsfreien längst nicht alle areligiös. Was wir allerdings sehen, ist, die Kirchen sind große Träger von sozialen Einrichtungen und da bräuchten wir dann natürlich Ersatz.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Schnell.
Alles Gute, ciao. Ciao.
Wir kommen nun zu unseren Kurzmeldungen.
Berlin. Die 9. Bundesdelegiertenversammlung des Humanistischen Verbandes Deutschlands hat Ende September ein neues Präsidium gewählt. Zum neuen Präsidenten wählten die 60 Delegierten Florian Zimmermann. Er war vorher im Bundesverband und als Landesvorsitzender des HVD Hessen tätig. Auch einige bayerische Vertreterinnen und Vertreter wurden ins Präsidium gewählt, so Ulrike von Chossi von der Humanistischen Grundschule in Fürth. Außerdem als Vertreter der jungen Humanistinnen und Humanisten Max Schmidt. Als Beisitzer unterstützen aus Bayern künftig Sebastian Rotlauf und Rainer Ruder. Das Gremium besteht aus insgesamt 13 Mitgliedern. Im Anschluss beschloss die Versammlung das humanistische Selbstverständnis. Nürnberg. Mit dem obligatorischen Spatenstich begann im September der Bau des ersten Studierendenwohnheims des HVD Bayern. Dieses wird in der Nürnberger Landgrabenstraße entstehen. Damit erweitert der Verband sein Angebot und füllt eine Lücke am Wohnungsmarkt. Im Oktober nächsten Jahres wird das Wohnheim voraussichtlich fertiggestellt sein. Nürnberg. Neue Kita unter dem Dach des HVD Bayern. Als 19. Kindertagesstätte stößt der Kindergarten Pumuckelhaus in der Nürnberger Bogenstraße zur Kita-Familie des Verbandes. Der Förderverein Pumuckelhaus bleibt als bisheriger Träger des dreigruppigen Kindergartens bestehen, wird fortan aber personell, pädagogisch und verwaltungsmäßig vom HVD Bayern mitbetreut.
Wie versprochen, kommen wir nun zu unserer Reportage. Wir haben uns mal ganz genau auf dem Symposium Turm der Sinne umgehört, das vom 13. bis 15. Oktober stattfand. Gehirne unter Spannung. Kognition, Emotion und Identität im digitalen Zeitalter hieß dann auch der vielversprechende Titel. Es drehte sich alles darum, wie sich die Digitalisierung auf unser gesamtes Leben auswirkt.
500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in die Fürther Stadthalle gekommen und erwarteten mit Spannung das vielfältige Programm. Denn 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentierten dort die neuesten Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, Psychologie, Medienwissenschaften, Philosophie und weiteren Disziplinen zum Thema digitale Auswirkungen auf den Menschen. Die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin Daniela Otto eröffnete dann auch das Symposium mit einer zugespitzten Frage.
Sind wir dann im Himmel? Ganzen digitalen Medien oder doch in der Hölle oder beziehungsweise auf dem Weg dorthin.
Mit diesem, so Otto, epochalen Umbruch haben die Veranstalter des Symposiums Turm der Sinne ein hochaktuelles Thema gewählt. So sagte Claudia Gorr, die das Organisationsteam leitet.
Digitalisierung ist auch ein Thema, dem sich niemand mehr entziehen kann, weil das einfach alle Lebensbereiche heute durchdringt. Also sei es, dass ich einkaufe, sei es, dass ich Auto fahre oder auch dann so ganz persönliche Sachen wie, dass ich soziale Bindungen pflege.
Entsprechend breit gefächert waren die Vorträge der Referentinnen und Referenten. Während der Philosoph Michael Pauen darlegte, dass die Digitalisierung den Menschen nicht aus der Verantwortung lässt, erläuterte beispielsweise die Psychologin Katharina Katzer die Psychologie digitaler Aggressionen und Hasskulturen. Der Suchtexperte Kai-Uwe Petersen erforscht das Phänomen Internetsucht und arbeitet mit Internetabhängigen. Doch was für Menschen sind eigentlich Internetabhängige?
Am meisten fallen mir natürlich die Computerspieler ein, die ich kennengelernt habe. Erstmal, weil die die größte Zahl sind, die sich zur Behandlung anmelden. Und da sind Situationen von jungen Erwachsenen dann schon, die beruflich nicht keine Ausbildung haben, im Studium ewig lange Zeiten verbracht haben, die kein richtiges Privatleben haben, noch nie eine Freundin gehabt haben. Und ihr ganzes Leben denn da im Spiel zu bringen.
Das Symposium Turm der Sinne feierte in diesem Jahr bereits sein 20. Jubiläum. Erklärtes Ziel der Veranstalter ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse einem interessierten Laienpublikum näher zu bringen. Der ehemalige Biologielehrer Uwe Sitterle etwa besucht die Veranstaltung schon seit Jahren. Er meint,
und hier habe ich das Gefühl, dass wesentliche Dinge, die mich interessieren, dass wesentliche Dinge dargeboten werden, nicht nur im hochwissenschaftlichen Format. Und deswegen bin ich in einer Gemeinschaft, die lernt, die Wissen aufnimmt und die sich auch über diesen Wissenszuwachs erfreut.
Für Freude gesorgt haben auf dem Symposium Turm der Sinne auch unterhaltsame Science Slams, bei denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit viel Humor ihre Forschungsergebnisse präsentierten. Ebenso wie lockere Speed-Dating-Runden, in denen Gäste sich über ihre Interessen und Arbeitsgebiete bei einem Glas Wein austauschen konnten. So gab sich das Symposium sehr unterhaltsam, inspirierend und informativ und wurde damit zu einer runden Sache.
Veranstaltet wird der Kongress übrigens von der gemeinnützigen Turm der Sinne G GmbH. Sie betreibt in einem Nürnberger Stadtmauerturm ein interaktives Science-Museum. Nächstes Jahr im Herbst dürfen wir uns dann auch über die nächste Ausgabe des Symposiums freuen. Dann heißt es Nervenkitzeln. Wie Angst unsere Gedanken, Einstellungen und Entscheidungen prägt. Da das noch eine Weile hin ist, möchten wir Ihnen mit dem Ende der Sendung noch eine sehr unterhaltsame Veranstaltung ans Herz legen. Fühlen Sie sich herzlich zu unserem Silvesternachmittag eingeladen. Dieses Mal mit dem Impro-Theater Holter die Polter. Spaß und frische Ideen sind garantiert. Mehr zu unseren weiteren Veranstaltungen und zum Kartenverkauf für Silvester erfahren Sie wie immer auf hvd-bayern.de. Schön, dass Sie dabei waren heute. Das war es für dieses Mal auch schon mit dem Humanistischen Magazin. Haben Sie eine angenehme Woche und eine schöne Herbstzeit. Wir hören uns wieder am 25. Februar, natürlich hier auf Bayern 2.